weiter mit den Seitenfoltern. Und vorher noch etwas, weil ich mich jedes Mal ein wenig über diese Lautsprecher freue, weil man die eigentlich schon anders erinnert. Ich habe eben erfahren, dass der Grund für die Verzögerung ist, dass eine digitale Verschlüsselung stattfindet. Das heißt, wir sind wirklich in einem einem abhörsicheren System hier ausgestattet. Und das ist eigentlich was Schade. Das finde ich noch etwas viel konfigurativeres heute hier stattfinden lassen, weil das ist ja eigentlich so einfach so ein abhörsicheres System zu bekommen. Jedenfalls die NSA hat heute hier keine Chance. Wir müssen nicht mal einen Vorwärtsgang geschrieben. So. Der nächste Vortrag für mich ist quasi die Vorgeschichte dessen, einer Zusammenhänge, die wir heute noch gestern schon gehört und diskutiert haben. Übrigens hier eine Wissenskultur des Wiedererkennens. Daniel Mesner ist Historiker, hat hier in Wien studiert und ist zurzeit Fellow am IFK, Institut für Kulturwissenschaften. Ist derzeit in dieser Mission in Berlin, kommt aber dann wieder zurück. Und er macht unter anderem den tollen Podcast Stimmen der Kulturwissenschaft, den möglicherweise einige schon kennen. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn googeln. Da kann man mittlerweile mit der Fördermaterialien, die dort heißt, kann man gut sich ein paar Wochen erstmal durchhören, ohne sich mit etwas anderem zu beschäftigen. In seiner Forschung verfolgt Daniel die Anfänge der Identifizierung über Fingerabdruck und Fingerabdrücke. Biometrische Erfassung, die heute on the go angeblich ganz unauffällig über Gadgets und Sensoren laufen, das ist eine Leistung, die zunächst komplex technisch konstruiert werden musste. Und um diese Vorgeschichte geht es in diesem Einfach.
Ja, geht das schon? Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es geht im Folgenden um Biometrie, um die Geschichte der Biometrie, also erstmal die Herstellung dessen, dass man überhaupt davon ausgeht, den Körper als Merkmal zu benutzen, um eine Person eindeutig wiederzuerkennen. Das ist ein Moment, den würde ich so verorten um 1900, also im späten 19. Jahrhundert. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt so eine Professionalisierungsbewegung von Sicherheitsbehörden, von Polizeibehörden und die beginnen so etwas wie ein Big Data Projekt, würde ich es für diesen Vortrag mal nennen. Und es gibt einige Anknüpfungspunkte zu dem Vortrag von vorhin, also es lassen sich natürlich so Dinge finden wie Data Mining, allerdings alles im analogen Rahmen. Deshalb geht es jetzt nicht um Fingerabdrücke in Reisepässen, nicht auf Smartphones, das ist natürlich prägend für die gegenwärtige Diskussion, aber mir geht es jetzt um die Entwicklung um 1900 und erstmal die Herstellung dessen, dass das überhaupt für uns als selbsterklärendes als selbsterklärende Technik benutzt werden kann. Also wenn man sich den Fingerabdruck ansieht, dann ist er mittlerweile ja zum Symbol geworden für Identität. Also man kann ihn verwenden als genetischen Fingerabdruck, als digitalen Fingerabdruck. Also der Fingerabdruck ist einfach abgekoppelt von seiner ursprünglichen Bedeutung, eigentlich dieses Muster, das wir auf den Fingerkuppen haben. Worum es mir geht hier in diesem Vortrag ist zu zeigen, dass die Entstehung von Biometrie den Umgang mit Informationen und Wissen verändert und das macht die Diskussion auch anschlussfähig an diese Tagung und auch an die Themen des Digitalen. Also ich interpretiere die Registraturen, die Fingerabdruckregistraturen als Frühformen von Datenbanken, weil da schon Eigenschaften vorkommen, die uns heute im Digitalen selbstverständlich erscheinen. Wir sind im Alltag ständig... das ist zu früh. Okay. Okay. Also wir sind im Alltag ständig damit konfrontiert, Leute zu identifizieren und selber mit in sozialen Interaktionen Leute zu erkennen. Also es, die meisten sind schon in Situationen ja gekommen, wie unangenehm es sein kann, wenn man Personen falsch identifiziert, wenn man sie nicht richtig zuordnen kann. In nicht behördlichen Kontexten lösen wir das im Normalfall immer über Kommunikation und Vertrauen. Natürlich gibt es auch Devices und man kann auch andere Techniken benutzen, aber im Grunde genommen ist es sehr selten, dass wir in nicht behördlichen Kontexten mit unseren Ausweisen hantieren oder so. Also jetzt auch in dieser Situation, Sie vertrauen mir, dass ich die Person bin, die ich vorgebe zu sein, weil Sie davon ausgehen, dass die Veranstalter das schon irgendwie mitbekommen hätten, wenn ich jetzt irgendwie ein Hochstapler wäre. Nichtsdestotrotz habe ich die Veranstalter, die meisten davon, gestern erst kennengelernt. Das heißt, Sie haben auch meinen Ausweis nicht verlangt. Der Ausweis ist dann der nächste Punkt, denn selbst wenn ich den Ausweis vorgezeigt hätte, er hätte gar nichts gebracht. Er hätte zumindest nicht garantiert, dass ich die Person bin, für die ich mich ausgebe, denn ein Schweizer Historiker, Valentin Gröbner, hat es mal benannt mit, es gibt eine Lücke zwischen Ausweis und Person. Also es lässt sich mit dem Ausweis nicht nachvollziehen, ob die Person, die ihn vorzeigt, identisch ist mit der Person, auf die der Ausweis ausgestellt ist. Das Einzige, was man mit dem Ausweis machen kann, man kann zur Behörde gehen, zur ausstellenden Behörde und kann feststellen lassen, ob der Ausweis auch registriert wurde und echt ist, aber kann sozusagen nicht die Person dazu mit ausweisen. Der Anspruch von biometrischen Identifizierungstechniken ist es jetzt genau diese Lücke, die zwischen dem Papier und Person entsteht, zu schließen. Und mit welchen Merkmalen das passiert, von wem und wie diese Merkmale bestätigt werden, das ist Teil einer spezifischen historisch kontingenten Identifizierungskultur, mit der ich mich auseinandersetze. Ich möchte zeigen, dass die Erfindung der Biometrie und vor allem das Fingerabdruckverfahren, die Daktyloskopie, so eine Art frühes Big Data Projekt war, das eben schon ein bisschen auf das Digitale verweist, aber eben ganz wesentliche Auswirkungen hat, wie wir mit Daten umgehen, wie wir Informationen sammeln und wie wir die Informationen auswerten. Zunächst mal ganz kurz zur Begriffsgeschichte, weil das auch ganz gut passt zum Thema Quantified Self. Das Wort Biometrie war um 1900 noch nicht im Umfeld von Sicherheits- oder Kriminalbehörden gebräuchlich, sondern Biometrie, gibt einen Eintrag im Allgemeinen Handwörterbuch von 1832. Dort heißt es, Biometrie ist eine Lebensmess- und Rechnungskunst mit dem Ziel, durch Einteilung und Benutzung der Zeit das menschliche Wohlbefinden zu begründen. Das heißt, eine völlig andere Bedeutung, die sich dann aber eben bis zum Ende des 20. Jahrhunderts massiv verändert. Denn als biometrische Daten bezeichnen wir heute alle körpereigenen Merkmale oder Verhaltensstrukturen, die weder simuliert werden können, noch einer Veränderung unterliegen. Das können eben auch Verhaltensstrukturen sein. Das kann zum Beispiel, wie hier im Hintergrund zu sehen, ein Gangbild sein. Das kann aber auch das Tippverhalten auf der Tastatur sein. Die Identifizierung von Individuen durch biometrische Merkmale basiert deshalb auf der Annahme, dass die einen Menschen eindeutig und zweifelsfrei kennzeichnen, und zwar ausschließlich über den Körper und sein Verhalten. Wenn Biometrie erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Thema wird, dann stellt sich die Frage, was denn vorher passiert ist. Also, was war vor 1900, und warum wurden dort spezielle Identifizierungstechniken erfunden und warum setzen sie sich zu diesem Zeitpunkt durch? Also den Fingerabdruck, dass Menschen Fingerabdrücke haben, wird auch schon Menschen in der Antike und im Mittelalter aufgefallen sein. Aber dass man mit diesen Mustern Personen wiedererkennt, ist eben erst was um 1900 entsteht. Der große Unterschied zu vorher, würde ich sagen, ist die Rolle des Körpers. Biometrie bedeutet, eine Person mit Hilfe ihres Körpers zu identifizieren, was ein Körperverständnis voraussetzt, das den Körper als Archiv versteht und den Körper als individuell. Und das ist eine sehr moderne Auffassung des Körpers, zu sagen, der Körper ist ein Archiv und der Körper ist individuell. Fragen zur Identität wurden vorher auch eher über die soziale Interaktion gelöst. Also man würde in der frühen Neuzeit, bevor man den Körper befragt, eher Zeugen und Zeuginnen befragen und die Person selbst befragen, nicht auf den Körper der Person fokussieren. Der erste Punkt, der Startpunkt sozusagen der Biometrie, ist die Polizeifotografie. Das ist zunächst mal ein bisschen, liegt nicht wirklich auf der Hand zu sagen, warum ist der Startpunkt die Fotografie. Ich denke, es wird allerdings klar, wenn man sich damit auseinandersetzt, welche Probleme die Fotografie für die Behörden erzeugt hat. Ich zeige mal einige Bilder, die stammen alle aus den Jahren aus 1897, also in dem Dreh Ende des Jahrhunderts, und sind alle aus dem Polizeiarchiv in Wien. Und man sieht schon so die unterschiedliche Art und Weise, wie diese Bilder hergestellt wurden. Also es gibt ganz bekannt natürlich, wie sie auch heute noch gemacht werden, diese bekannten Mugshots mit dem Frontalbild und einem Frontalbild und einem Profilbild. Vorher war auch noch öfter gebräuchlich, weil es billiger war, wenn man nicht zwei Fotos machen musste, ein Bild mit dem Spiegel im Hintergrund, um das Profil anzuzeigen. Es gibt relativ schnell Standards für diese Fotografien, wie sie sich ausbilden und bei den Polizeibehörden verwendet werden. Und so ab 1870 findet das Ganze institutionalisiert bei den Polizeibehörden statt. Und sie bauen große Bestände auf. Nicht nur in Wien, im Grunde in allen großen Polizeibehörden. Diese Bestände finden sich dann auch in Berlin, Hamburg, Dresden. In diesen Städten gibt es dann eben auch solche Fotosammlungen. Man darf sich diese Fotosammlungen allerdings, selbst wenn es so standardisierte Verfahren gibt, nicht immer so klar vorstellen. Also es gibt dann auch Beispiele wie hier. Diese Fotos kommen manchmal aus ganz unterschiedlichen Sammlungen. Also manche werden auch von Fotografen, von Atelierfotografen hergestellt. Manche entstehen auch bei der Polizeibehörde. Diese Bilder werden ja dann auch ganz stark verschickt und es lässt sich keine eindeutige Systematik sozusagen in diesen Bildern finden. Was mich jetzt allerdings beschäftigt, ist die Frage, wie werden diese Bilder sortiert? Also muss man nach Metadaten suchen, um diese Bilder in das Archiv abzulegen? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Also wie lassen sich Bilder nach Bildern ordnen und nicht nach Metadaten? Man könnte sie alphabetisch ordnen nach den Namen der fotografierten Personen, nach ihren Geburtsdaten, nach ihren Delikten laufend. Es lassen sich ja sehr viele Möglichkeiten finden. Das Verbrecheralbum, so nannte man diese Sammlungen, die dann bis in den 1920er Jahren ungefähr Verbrecheralbum heißen, später eine Lichtbildersammlung im Sicherheitsbüro. Sicherheitsbüro ist die Vorgängerorganisation der Kriminalpolizei. Dort hat man sich entschieden, eine Sortierung zu machen, die zweigleisig verlief. Diese Sortierung war nach Delikten und nach den Nachnamen der Personen. In Bezug auf die Identifizierung hat es natürlich zwei erhebliche Nachteile, denn die Idee der Biometrie heißt ja, man will ja den Körper verwenden und zur Identifizierung und nicht die Metadaten, die man an diese Bilder heranträgt. Und ob die Person ihren richtigen Namen genannt hat, ist ja genau das, was in Frage steht, wenn die Person bei der Polizeibehörde verhaftet wird oder was auch immer, wie sie zu der Fotografie kommt. Die Frage war also, wie lässt sich auf diese Situation reagieren? Man hat eine Fotosammlung, die man im Grunde nur über Metadaten füttern kann, und relativ schnell passiert Folgendes. Da kommen jetzt zwei längere Zitate, die klar machen, was mit diesen Fotosammlungen passiert ist. Das erste stammt von Alphonse Bertillon, der ist der Erfinder der Anthropometrie, der Körpervermessung, und er erfindet die erste, also man nennt die Bertillonage oder die Anthropometrie die erste biometrische Identifizierungstechnik. Und warum er sie erfunden hat, sagt er hier in diesem Zitat. Er sagt, vor einigen Jahren glaubte man, dass Wiedererkennen zurückfällige Häftlinge durch Aufnahme und Registrierung derer Fotografie gesichert zu sein. Aber auch das war nur eine leere Hoffnung. In nicht ganz 10 Jahren hatte man auf diese Art in Paris 100.000 Bilder gesammelt, unter denen jeden Vagabunden zu suchen ganz unmöglich wurde. Man kann sich das Problem vorstellen, die hatten stapelweise diese Bilder auf den Schreibtischen liegen und konnten sie einfach nicht mehr zuordnen. Ähnliches passiert in Wien. Wie ich vorhin schon gesagt habe, 1870 wird ein fotografisches Atelier eingerichtet und 1880 kommt es zu einer Evaluation. Und das Fazit dieser Evaluation habe ich auch noch in einem längeren Zitat hier abgebildet. Dort heißt es, wenn die Kommissariate die Fotografien auch benutzen wollen, und bei vielen ist der endliche Wille dazu vorhanden, so ist doch die Manipulation mit denselben zweifellos zu kompliziert und der Nützlichkeit derselben abträglich. Es ermüdet die Amtsorgane und die Parteien, mehrere hundert Fotografien je einzeln in die Hand zu nehmen und durchzusuchen. Die Leute werden schließlich irre. Und im Fazit heißt es dann, die Fotografien erweisen sich daher in dieser Form ziemlich unnütz. Das heißt, was die Polizeibehörden zu dem Zeitpunkt gebraucht haben, war eine Möglichkeit, diese Fotografien in das Archiv abzulegen und auch wieder zu finden. Und dazu hat Bertignon dann die Identifizierungstechnik Anthropometrie erfunden. Und sie basiert auf Körpervermessungen. Im Hintergrund sind die wichtigsten Maße zu sehen, die von den Personen genommen wurden. Und er hat als erstes konsequent die Idee zu Ende gedacht, die Informationen der erfassten Personen nur nach Körperinformationen zu sortieren und ausschließlich über die Körperinformationen zu suchen. Was er gemacht hat, war, er hat solche sogenannten Signalement-Karten angelegt. Man sieht ganz oben, konnte man eintragen, die Maße und das, und weiter unten kommen dann noch besondere Kennzeichen. Das sind aber dann sozusagen die Art Metadaten, die man noch dran gibt, aber wirklich sortiert und einsortiert in die Archive war die Karte nach den obigen Maßen. Das hat so ausgesehen, also bei Bertignon sieht man diese Schränke haben verschiedene Fächer und in diesen Fächern sind dann bestimmte Maße abgelegt. Eine dieser Karten sieht man auch auf der Seite hier, man hat also dann diese Karte, man hat hier die Maße und hat dann über diese Maße, also in dem Fall auch die Fotografien dazu, das ist manchmal nicht ganz einheitlich, aber über diese Maße dann versucht, die Person dann wieder zu finden. Maße waren dann zum Beispiel Größe, Armspannweite und diese Maße haben dann Suchpfade ergeben. Also man hat dann gesagt, kleine Kopflänge, mittlere Größe und großer Mittelfinger und dieser Suchpfad hat dann in ein Fach geführt und in diesem Fach hat man dann diese Person gefunden. Zwei Dinge würde ich dazu gerne festhalten, die das Verfahren zu einem biometrischen machen. Der erste eben, dass nur über den Körper sortiert wird und zweitens, dass man nur über den Körper die Person wieder gefunden hat, die man erfasst hat. Ein ähnliches Problem kommt jetzt bei der Daktyloskopie dazu. Wesentlich ist ja, dass man die Person nur über die Daten wiederfinden will, die man über die Person die man erfasst, auch bekommt, ohne mit ihr kommunizieren zu müssen. Das heißt, den Namen, den sie angibt oder ähnliche Dinge, will man genau für diese Art der Wiedererkennung ja vermeiden. Was der Unterschied zu vorher ist, dass vorher das Wissen einer Person notwendig war, um eine Person wiederzuerkennen. Das heißt, ein Beamter hat sich erinnert an eine Person, die er schon mal gesehen hat und hat sie daraufhin identifiziert. Das hat dazu geführt, dass man so Memotechniken bei den Beamten geschult hat, indem man sie zum Beispiel regelmäßig in die Gefängnishöfe geschickt hat. Dort mussten sich die Häftlinge aufreihen und die Beamten wurden aufgefordert, sich die Gesichter einzuprägen. Das war sozusagen Wissen, das an die Personen gekoppelt war. Und diese biometrischen Techniken, wie auch die Anthropometrie und das Fingerabdruckverfahren, sind jetzt genau eine Möglichkeit, dieses Wissen zu entkoppeln von dem Kontext und sie nicht mehr, also in dem Fall, dass es über den Körper fixiert ist, nicht mehr der Beamte muss die Person wiedererkennen, sondern über die Daten, die er gespeichert hat, kann er die Person wiedererkennen. Und genau dieser Aspekt wird jetzt beim Fingerabdruckverfahren nochmal schlagend. Denn zunächst mal, wenn man sich so Fingerabdrücke ansieht, ergibt sich ja ein ähnliches Problem, sogar noch viel gravierender als bei der Fotografie. Also man hat grafische Gebilde und man will über diese grafischen Gebilde Personen, also die Fingerabdrücke wiederfinden, die zu diesen grafischen Gebilden gehören. Am Anfang der Daktyloskopie steht deshalb auch die Suche nach einer Sortier- und Klassifizierungsmethode. Das heißt, es stand schon relativ klar fest, ab den 1880er Jahren, Fingerabdrücke könnten ein ganz gutes Mittel sein, um Personen zu identifizieren, aber es hat eben lange gedauert, um auch eine Methode zu finden, um die Fingerabdrücke auch zu klassifizieren und sie in Registern abzulegen. Das hat folgendermaßen funktioniert. Hier ist zu sehen ein Fingerabdruckformular, wie es um 1903 circa etabliert wurde und bis in die 1970er Jahre in Gebrauch war. Also es gibt es teilweise heute noch, ich habe mal eine Führung gemacht im BKA und dort gibt es heute noch diese Fingerabdruckformulare, die ungefähr so ausgesehen haben, die man bis in die 1970er Jahre, also bis man die Computerumstellung gemacht hat, verwendet hat. Was man hier sehen kann, ist, dass diese Formulare so aussehen, dass man alle zehn Finger in gerollter Weise abgibt und hier unten die Finger drückt. Das sind aber nur die Kontrollfingerabdrücke. Wichtig sind oben die Fingerabdrücke. Der entscheidende Punkt dieses Formulars ist oben die Klassifikationsnummer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da steht so etwas wie 31, da steht so ein Bruch mit 3128. Und diese Klassifikationsnummer ist der entscheidende Punkt, weil in diesem Fach im Archiv liegt dieses Formular. Und diese Zahl entsteht dadurch, dass man sich jeden Fingerabdruck ansieht und ihm ein Muster zuordnet. Also man sieht hier, dass darunter immer so ein W steht. Und auf der anderen Seite sieht man hier diesen Strich von oben 25. Das entsteht dadurch, dass man sich diesen Fingerabdruck ansieht und dann eine Muster zuordnet. Also es gibt Bogenmuster, Schleifenmuster und Wirbelmuster. Und je nach Muster gibt es dann einen Zahlenwert, der zugeordnet wird. Und dieser Zahlenwert ergibt dann diese Klassifikationsnummer, die da oben zu sehen ist. Und anhand dessen wurde dann der Abdruck in ein Archiv abgelegt. Und dieses Archiv, das verweist jetzt nicht aufs Digitale, hat genau 1024 Ablagefächer. Nämlich diese 1024 Ablagefächer ergeben sich aus dieser Formel, dass die Zähler von 1 bis 32 gehen können und die Nenner gehen von 1 bis 32. Also man hat einen Bruch von 1 durch 1 bis 32 durch 32 und jeder dieser Punkte, den man hier sehen kann, ist ein Ablagefach im Archiv, in dem man dieses Fingerabdruckformular ablegt. Und ich habe jetzt absichtlich eines genommen, man kann jetzt oben sehen, Wiesbaden, Mai 1978, weil sie diese Archive im Grunde bis in die 80er Jahre nicht wirklich verändert haben und genau in der Logik weiterhin funktioniert haben. Was allerdings jetzt noch dazu kommt, ist, dass sich hier ein Problem ergibt, was die Datensammlung betrifft. Denn man geht davon aus, dass sich ja die Fingerabdrücke einigermaßen gleich verteilen würden, wenn man davon ausgeht, dass die Fingerabdrücke insgesamt zufällig verteilt sind. Das ist aber nicht der Fall. Die Fingerabdrücke sind, wir haben wesentlich mehr Wirbelmuster und wesentlich weniger Bogenmuster. Das heißt, es verdichten sich in manchen dieser Ablagefächer die Formulare. Das war beim BKA, deshalb habe ich auch dieses Bild gewählt. Das war beim BKA so eklatant, dass 25% aller Abdrücke in nur einem einzigen Fach gelegen sind und man musste sich dafür dann weiter noch Unterkategorien suchen. In den 1920er Jahren ist man davon ausgegangen, dass ungefähr 300.000 Fingerabdruckblätter so die Belastungsgrenze sind für so eine daktyloskopische Registratur. Ich habe mal noch ein paar Bilder mitgebracht, in denen man sieht, wie die Arbeitsweise war oder wie das funktioniert hat. Also es gab eben so eine Gruppe und hat dieser Gruppe hat man dann diesen Fingerabdruck sich angesehen und dann die Verformungen gemacht. Ganz oben sieht man dann das Ablagefach. Also es gab dann diese Fächer, in diesen Fächern, da hat man dann das Blatt rausgenommen und konnte dann die beiden Abdrücke miteinander vergleichen. Der entscheidende Punkt, und weshalb ich auch am Anfang meinte, das wäre eines der ersten Big Data Projekte, ist, dass man merkt, in dem Moment, wo die Polizeibehörden anfangen, Informationen zu sammeln, dass diese Informationssammlungen relativ schnell das Selbstverständnis der Behörden prägten und immer stärker prägten. Also sie haben angefangen mit Registraturen, mit Bildersammlungen und bis in die 1920er Jahre, wenn man sich das ansieht, merkt man, dass die Datensammlung so das Kernstück wird der Kriminalpolizei. Also zur effizienteren Verwertung wird eine Fahndungsevidenz, eine Namensevidenz, eine Täterevidenz, eine Personenevidenz, eine Faktenevidenz, eine Sachenevidenz eingerichtet, eine Evidenz für Gemeinschädliche, eine Handschriftensammlung, eine Lichtbildersammlung, ein Zettelindex für besondere Kennzeichen, ein Spitznamenindex, eine Vorstrafenevidenz und eben die daktyloskopische Registratur. Das war zu schnell. Also, was ich sagen wollte ist, dass das Datensammeln wird zum Selbstverständnis für die Polizeibehörden. Und einmal noch, ja. Und je stärker das Informationssammeln das Selbstverständnis der Behörde prägte, desto überzeugender wurde dann auch die Idee der Biometrie, weil die Biometrie die Idee entstehen ließ, diese ganzen Informationsbestände zu verlinken und eindeutig zu verlinken. Also das ist genau der Punkt. Also man hat diese ganzen Informationen liegen und kann sie aber über den Körper verbinden und verknüpfen. Und genau das macht dann die Attraktivität von Biometrie für die Behörden aus. Und die starke Überzeugungskraft, die Technik zu dem Zeitpunkt gewann. Am Ende würde ich gerne noch als Fazit drei Argumente nochmal zusammenfassen, um zu zeigen, auch was das mit dem Digitalen zu tun hat. Denn Biometrie hat zweifellos neue Dimensionen aufgemacht, was den Zugriff und die Korrelationsmöglichkeiten angeht, auch durch die Verbindung zwischen Körper und Archiv und der Entstehung sowas wie einer erkennungsdienstlichen Wissenskultur, wie ich das im Titel bezeichnet habe. Deshalb erkennungsdienstliche Wissenskultur, weil man merkt, dass die Überzeugungskraft von diesen Techniken immens groß war. Also die Erkennungsdienste, die entstehen kurz nach Erfindung der Anthropometrie, werden innerhalb von 20 Jahren verbreiten sich die im Grunde weltweit. Also Nordamerika, Südamerika, alle großen Metropolen der Welt haben im Grunde Erkennungsdienste und tauschen diese Informationen dann miteinander aus. Und dieser Gebrauch von den Informationen zeigt im Grunde, dass sowas entsteht, eben wie eine erkennungsdienstliche Wissenskultur, die eine große Überzeugungskraft hat, eben nicht nur für kleinere Behörden, sondern eben auch um zu sehen, wir tauschen unsere Daten auch weltweit aus. Ich meine, wenn man sich überlegt, welchen Mehrwert hat die Wiener Behörde mit dem Erkennungsdienst in Washington irgendwie wirklich massenweise biometrische Daten auszutauschen. Da kommen auch teilweise nicht viele Treffer raus. Die haben teilweise nur ein oder zwei Treffer im ganzen Jahr, wenn man sich diese Listen ansieht. Das heißt, der Arbeitsaufwand, der da drin steckt, ist immens groß dafür, dass im Grunde die Polizeibehörden immer wieder feststellen, sie geben sehr viel Geld aus und sehr viel Mühe für relativ wenig Erfolg. Wie verändern sich aber jetzt die Informations- und Datensammlungen durch die Biometrie und was hat das mit dem Digitalen zu tun? Ich habe drei Punkte mal zusammengefasst. Der erste ist, was möglich wird durch Biometrie und durch diese Entkopplung, die ich vorhin schon angesprochen habe, von Wissen zur Information ist, dass jetzt verdachtsunabhängige Informationsverarbeitung möglich wird, wird die vorher so in der Form nicht möglich war. Das heißt, der Grund für die Nachforschungen und der Grund für die Speicherung in der Registratur müssen nichts mehr miteinander zu tun haben, was vorher eben schon der Fall war. Das ist, was daraus entsteht, bezeichnet man heute in den Erkennungsdiensten so als Hit-No-Hit-Verfahren. Also man schickt einfach mal zu einer anderen Behörde so einen Stapel mit Fingerabdruckformularen und guckt einfach, die durchsuchen das gegen ihre Registratur und dann gucken sie mal, ob irgendwie Treffer vorkommen. Das heißt, die Suche in diesen Registraturen muss eben nichts mehr damit zu tun haben, warum die Personen in dieser Registratur gespeichert sind. Heutzutage wird es auch eher oder gerne als Datenschutzaspekt verkauft. Also dass das BKA zum Beispiel sagt, wir schicken unsere Fingerabdrücke in ein Nachbarland und gucken, ob wir einen Treffer haben, aber wir schicken erstmal keine persönliche Information dazu. Nur wenn es einen Treffer gibt, dann gleichen wir sozusagen die Information ab und geben noch mehr Informationen dazu. Der zweite Punkt, der sich verändert durch diese Techniken, ist, dass sich die Identitätskonstruktionen ändern. Beruhten sie vorher auf Narrativen? Beruhen sie jetzt auf Informationsstücken, die man sozusagen aneinander, die man sammeln kann und die man miteinander vergleichen kann. Also es gibt so ein Zitat, da heißt es: Identity is composed of bricks of information that are quick to travel and easy to compare. Also das ist der Unterschied zu vorher. Musste man vorher ein zeitliches Narrativ schaffen und eine biografische Analyse machen von einer Person, kann man sie eben jetzt über die Körperdaten machen. Das ist der zweite Punkt, wo ich sagen würde, da entsteht was Neues mit der Biometrie um 1900. Das lässt sich dort auch schon beobachten. Und der dritte Punkt betrifft eben dann genau diese Informationsbausteine, die dann jetzt eben prozessierbar, verarbeitbar sind, weil sie eben nicht mehr direkt an das Kontextwissen gebunden sind. Und das ist dann der Punkt der Traveling Information. Also diese Informationsbausteine sind natürlich sehr, sehr attraktiv, um sie auch auszutauschen, weil sie ohne Kontextwissen verarbeitbar sind. Also ich brauche nur eine große Anzahl an Fingerabdruckformularen, die ich in meiner Registratur habe, kopieren und schicke sie einfach in die ganze Welt und gucke, ob Treffer zurückkommen. Das heißt, ich habe da keinen großen Aufwand zu betreiben. Und das macht dann auch ein Stück weit das Selbstverständnis aus, dass diese Datensammlungen gewinnen. Also das heißt, das Selbstverständnis des sich Verbreitens steckt schon in der Technik und mit drinnen. Und das würde ich sagen, ist der dritte wichtige Punkt, der sich schon zu der Zeit finden lässt. Es gibt natürlich noch sehr viele Punkte und sehr viele Anknüpfungspunkte, die man finden kann, was die gegenwärtige Debatte betrifft. Also die Vision und die Sicherheitsversprechen, die in diesen Techniken stecken. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was mit Diskriminierungen passiert. Also eine Speicherung in der Datenbank in dieser Form ist natürlich auch in gewisser Weise diskriminierend, weil man zum Statistical Suspect wird, weil man die Chance höher ist, wiedererkannt zu werden, weil man in der Datenbank ist. Das sind aber Punkte, die ich jetzt hier an der Stelle mal weggelassen habe und bin damit am Ende und bedanke mich fürs Zuhören.
Was werden überhaupt gezeichnet, wenn man im 19. Jahrhundert verwendet? ich nehme an, dass auch heute es Daten kommt, dass wir die Leute verwenden und sicherlich auch unscharf. Aber so als wäre ja klar, was Daten denn offenbar sind. Möglicherweise kann man sie eingrenzen als etwas, was verarbeitet werden kann, ohne aber verstanden zu werden oder ohne in einem Narrativ kontextualisiert zu werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen, weil im Grunde, wenn ich mit von Daten spreche, dann ist es ja eine Übertragung in die Vergangenheit, die so in der Vergangenheit ja nicht stattgefunden hat. Das heißt, es ist erstmal eine Interpretation von mir zu sagen, es waren zu dem damaligen Zeitpunkt Daten, die Sie verarbeitet haben. Aber was Sie machen, ist, dass Sie zwar nicht diesen, also was Sie reflektieren ist, was man sehr stark erkennen kann, ist, dass diese Daten ja objektiv sein müssen. Also das heißt, es wird eine Objektivität hergestellt dadurch, dass man sagt, diese Daten wollen wir, müssen wir auch vor Gericht verwenden können. Gerade im Fingerabdruck. Also man kann verurteilt werden nur aufgrund des Fingerabdrucks. Das heißt, dann muss der Fingerabdruck aber auch ein Zeichen sein, das für absolute Objektivität steht. Dann darf es daran keinen Zweifel geben. Und das wird so hergestellt, dass man von Anfang an Wert darauf legt, dass es Zeichen sind, die nicht interpretiert werden müssen. Also das sieht man von Anfang an sehr klar. Das heißt, wir interpretieren die Daten nicht, sondern die Daten sind einfach klar. Und sie zeigen auch keine anderen Dinge. Also was man heutzutage beobachten kann bei der DNA, dass ja noch andere Informationen drinstecken würden, genau das versucht man zu vermeiden. Also man versucht sie sozusagen so als blutleere Zeichen, so als empty signifiers zu etablieren. Es darf kein Geschlecht drinstecken, es darf keine anderen Informationen drinstecken. Es muss einfach nur das Zeichen sein, das auch nicht interpretiert wird, sondern das für sich steht.
Und ist das zum Beispiel eine Situation, wo wir haben, wenn wir das vergleichen, eine Szene, in der sie eigentlich interpretiert
wurden, also diese Schleifenwirbel, entsprechend werden sie kodiert. Und dazwischen ist natürlich schon jede Interpretation vom Ausschuss, also reduziert auch diese Kodierung, dass es dann endlich signifiziert. Genau. Also das kommt sehr häufig vor, dass man sieht, dass die Abdrücke es gibt manche Muster, die lassen sich schwer erkennen, wenn zum Beispiel noch ein kleiner Fleck drin ist oder so. Dann erscheint plötzlich eine Verzweigung als gerade Linie und plötzlich wäre man eine andere Person. Und um das zu vermeiden, hat man 12 Punkte festgelegt und gesagt, ab 12 Punkten ist es eine eindeutige Identifizierung. Zu diesen 12 Punkten kommt man aber im Grunde nur deshalb, weil das ein willkürlicher Wert ist, der einfach mal festgelegt wurde. Also das ist kein Punkt, den man irgendwie aus den Daten extrahieren kann. Also es gibt auch gegenwärtig immer wieder Stimmen, die sagen, es bräuchte mal eine groß angelegte Studie, die zeigt, ab wann denn ein Fingerabdruck eindeutig ist. Also was passiert denn, wenn ich nur einen halben Fingerabdruck habe? Ist der auch schon eindeutig oder muss es der ganze sein? Oder also ab welchen Punkten, das ist einfach so ein bisschen noch eine schwammige Sache. Aber dadurch, dass das gegenwärtig so eine große Überzeugungskraft hat, gibt es da auch gar keinen Bedarf in diesem
Ja, das ist faszinierend, das stellen wir, wenn es uns prüfen fest, dass wir eigentlich davon ausgehen, also die prüfen voraus, dass man den Abdruck identifiziert nicht, in filmischen Narrativen nehmen wir das hin. In filmischen Narrativen sieht man dann auch häufig, oder durch den Einsehser, Momente, in denen dieser Identifikationsprozess nochmal durchgeschrieben wird. Also wir sehen eine Projektion eines Fingerabdrucks und ein anderer wird drüber gelegt und die Gleichnisse am Bingo, es ist dasselbe. Ja. Das ist sozusagen nicht die Vorgehensweise. Oder hat sie sich durch, also ob sie sich durch die Einführung von digitalen Verfahren eine machen, diese 12 Punkte Identifikation in diesem Fall noch? Oder ist es.
Also es gibt Die 12 Punkte sind immer noch der Standard, was Österreich betrifft. Für die Handfläche braucht man 18 Punkte. Aber es gibt immer wieder Diskussionen darum, weil es gab in Schottland vor ein paar Jahren mal einen Fehler bei einem Fingerabdruck, bei einem Prozess. Und da hat man dann eine Untersuchungskommission eingerichtet. Und es gibt da die Diskussion zu sagen, vielleicht reicht uns auch ein charakteristisches Merkmal, wir brauchen nicht 12 Punkte. Weil diese Punkte auch sehr unterschiedlich von Nation zu Nation unterschiedlich sein können. Also in den USA, glaube ich, sind es teilweise nur 10 Punkte, in Österreich zum Beispiel 12 Punkte. Das heißt, diese Herstellung der Identität über den Fingerabdruck ist im Grunde was etabliert ist und was da nicht mehr diskutiert werden muss in der, sozusagen in der Gegenwart. Und was die filmische Repräsentation betrifft, ist es so, dass mit Computern sich das natürlich schon verändert hat, dadurch, dass der Computer schon mal eine Vorschlagsliste bringt an Fingerabdrücken, die es sein können. Es muss aber immer von zwei Daktyloskopen bestätigt werden, ob dieser Fingerabdruck zu der Person gehört. Das ist sozusagen der Sicherungsmechanismus, den man mit Computersystemen einbaut. Das sind Menschen. Die sitzen wirklich an so ganz normalen Schreibtischen und Rechnern und haben dort auf diesen Rechnern dann diese Bilder vor sich und klicken dann die Merkmale durch. Also das ist wirklich ganz profan und es sieht nicht so aus wie bei CSI.
Profan, aber doch ist es nicht, ist es doch eine Experten, die ich halt nicht so, dass der Fingerabdruck selbst quasi schon Zeugnisse ablegt, sondern es gibt immer Wissenstechniken und Praktiken drumherum, die das sehr schön.
Genau, es ist auch eine Ausbildung, also man muss erst eine daktyloskopische Ausbildung machen, um diese Gutachten erstellen zu dürfen, aber es ist immer noch so, dass das mehr oder weniger verleugnet wird, dass das eine Interpretationsleistung ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man betonen muss. Also es wird immer von der Eindeutigkeit ausgegangen, aber dass jeder Fingerabdruck erstmal interpretiert wird, dass diese Zeichen übersetzt werden, das ist quasi was Sie auch nicht gerne hören.
Ich wollte eine Anmerkung zu dieser filmischen Darstellung machen, also mir ist eben auch aufgefallen, dass es in Akten sehr ungelöst wird. Wenn man sich das anschaut, dann kommt es ja so vor, dass es aufgelöst wird, dass es eine Art von Propaganda, um eben zu zeigen, wie durch die Einführung dieser Daten plötzlich alles eindeutig und lösbar geworden ist. Da kommt es nur aus dem Unternehmen so richtig Propaganda, ist auch Teil der Politik. Ich finde es halt eben schade, dass die Gegend dann auch so schnell, ja, zum Beispiel, wir hatten, dass die große aufgeflogen ist, ja, dass sie auch so dargestellt wurde, dass das Tierfachwerk quasi alles verläufbar wird, aber eigentlich trotzdem die menschliche Kombinationsfähigkeit mit Ende der Forschung, die gleich nur als Anmerkung, was wir eigentlich am schnellsten zu tun, wie so quasi das Tierfach, das heißt, das Fachwerk ohne diese Interpretationsfähigkeit zu tun,
ja, auf jeden Fall. Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir uns anscheinend sehr sicher sind, was unsere Identität betrifft, weil wir sagen, es gibt ja die biometrischen Techniken, aber das ist im Grunde, nur weil es einen Fingerabdruck gibt, bin ich zwar leicht identifizierbar, aber es ist eben immer auch noch eine Frage des Interpretierens und Vergleichens.
Noch eine Frage.
Ich denke, das ist so bei allen Punkten, die zu Recht angesagt wurden, nicht, aber weil unter anderem das Thema Propaganda genannt wurde jetzt und auch vorher das Stichwort viel grenzüberschreitende und anderen Fingerabdruckdatenbanken befällt, ein aktueller Fall, der mich selber familiär handelt, betrifft. Da wurden in Deutschland, in München am Hauptbahnhof Kofferdiebe, also in Anführungszeichen vergleichsweise geringes Delikt, was sich ein bisschen genauer gebracht hat, dass manche Frauen sich meinen, vor allem an ihrer Tasche, der Koffer geklaut wurde, weil dort die Tasche, der Schlüssel und die Adresse drin steht, sieht man, dass sind dieses kleine Delikt natürlich in einem anderen Grund. Allerdings wurde die erkennungsdienstlich gehandelt, weil sie keinen Ausweis dabei hatten. Natürlich Fingerabdruck, und aus der Fingerabdruckdatei hat sich ergeben, dass die Fingerabdrücke von einem Verbrechen schon gespeichert sind. In Österreich war ein Bergbauer, ein 83-Jähriger, gefoltert wurde und dann getötet, nicht? Und ich glaube, es wurden ein paar 100 Euro geraubt. Sie können davon ausgehen, auf einmal, was die Kriminal also so viel Wissen. Selbst wenn das die erste schwere Tat war, wissen wir aus dem Verbrechensbild, dass es sicher nicht die letzte schwere Tat gewesen wäre, wenn diese Leute nicht aus dem Verkehr gezogen sind. Das Verfahren war uns noch nicht als anzunehmen, dass aufgrund der schwere Tat lebenslang herausschauen und diese Leute dann nicht mehr unter uns sind. Also, was mir ein bisschen fehlt, ist, einerseits gibt es diese, und dann könnte es Dämonisierung, es gibt die Gefahren, aber andererseits eine dialektische Aufarbeitung, wo haben wir Vorteile und wo haben wir Nachteile, die vermisse ich nämlich wirklich, weil das komplexe Zusammenleben, unter großen Breiten erfordert leider auch, dass Autos Nummerntafeln haben und vielleicht Daten auch da und dort abgezeichnet
werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil diese Datenbanken oder diese Registraturen, die entstehen, ja natürlich auch immer in einem sozialen Kontext sind und gesellschaftliche Theorien enthalten. Und das lässt sich auch da ganz klar zeigen. Also das heißt, was gleichzeitig entsteht mit diesen Datenbanken, ist sowas wie der sogenannte Berufsverbrecher. Also das ist die Idee der Polizei, warum sie diese Datenbanken überhaupt aufbaut. Und der Berufsverbrecher ist einfach eine Idee oder die Vorstellung von der Polizei. Es gibt bestimmte Tätergruppen, die wir über diese Datenbanken erfassen. Und wenn wir erstmal alle diese Berufsverbrecher haben, dann haben wir das Problem der Kriminalität sozusagen gelöst. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass es genau nicht der Fall ist. Man kann das Problem der Kriminalität nicht durch die Erfassung lösen, sondern man hat da immer noch mit einem sozialen Problem zu tun, dass man eben nicht nur rein über die Technik lösen kann. Und ich gebe Ihnen völlig recht, der soziale Aspekt, den muss man ganz stark machen und der ist auch wichtig. Aber wenn Sie sich ansehen, wer momentan erfasst wird, dann sind es Straftäter und Asylsuchende. Das sind sozusagen die beiden Gruppen, die systematisch mit 10-Fingerabdruckverfahren momentan gespeichert sind. Und da stecken einfach auch immer diese sozialen Probleme mit drin und die muss man auf jeden Fall ansprechen und diskutieren. Auf jeden Fall.
Was spricht dagegen, Straftäter erzählungsdienlich zu
behandeln? Ich spreche mich nicht dagegen aus. Ich habe nicht gesagt, ich will keine Straftäter erfasst haben. Ich sage nur, es ist ein gesellschaftliches Problem, über das wir diskutieren müssen.